Wenn Gott was von uns will, so lautet das Thema heute Morgen. Viele von euch haben es über Jahrzehnte hinweg gemacht, manche machen es sogar heute noch. Sie sind zur Arbeit gegangen. Aber warum? Wäre es nicht viel schöner, man schläft einfach so lange, bis man von ganz alleine irgendwann die Augen aufschlägt und wach wird? Dann trinkt man ganz in Ruhe eine Tasse Kaffee, auch zwei oder Tee oder warme Milch, je nach Belieben. Man frühstückt. Und dann geht man ganz in Ruhe erstmal eine Stunde spazieren, wenn das Wetter halbwegs trocken und schön ist. Dann kommt man zurück und dann setzt man sich auf die Couch, schläft erstmal ein Viertelstündchen und dann liest man ein Buch oder irgend sowas in der Richtung. Wäre das nicht herrlich? Wäre das nicht schön? Aber ihr habt das nicht gemacht. Und warum? Weil ihr eine Verpflichtung hattet, eine Verpflichtung eurem Arbeitgeber gegenüber, weil der hatte das Recht, dass ihr jeden Tag, zumindest in der Woche wahrscheinlich, zur Arbeit geht und arbeitet. Und wenn ihr Arbeitgeber seid, dann habt ihr eben dieselbe Verpflichtung euren Arbeitnehmern gegenüber. Dann könnt ihr auch nicht liegen bleiben und sagen, ich warte, bis der Tag rumgeht. Und wenn eine Frau zum Beispiel Hausfrau war, dann ist die auch nicht im Bett liegen geblieben und hat gewartet, bis es Abend geworden ist, sondern dann ist sie aufgestanden und hat geputzt, gebügelt, gewaschen, Essen zubereitet und so weiter, hat halt die Dinge, die Verpflichtungen ihrer Familie gegenüber wahrgenommen. Genauso wichtig wie arbeiten gehen. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, was ist denn, wenn Gott uns mal verpflichtet? Wenn der uns auffordert, etwas zu tun, wenn der was von uns will. Ich lese uns den ersten Teil des Predigtextes von heute Morgen. Der steht in 1. Mose 22, die ersten beiden Verse. Versuchung. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Liest sich gut. Kann man gut lesen, wenn man nichts damit zu tun hat. Aber wenn wir diesen Text hier lesen, dann müssen wir wissen, dass wir einen Informationsvorsprung haben, weil wir wissen, Gott versucht Abraham. Es war also nicht die Absicht, dass Abraham seinen Sohn zwingend opfern müsste. Gott versucht Abraham. Aber der Abraham, der weiß das natürlich nicht in dieser Situation. Der weiß nur, er kriegt von Gott einen Auftrag und der ist alles andere als leicht. Gott stellt Abraham gewaltig auf die Probe. Jetzt muss man natürlich eins dazu sagen: Dieser Abraham hatte viele gute Erfahrungen mit diesem Gott im Vorfeld gemacht. Gott hatte ihn geführt, geleitet, er hatte ihn aus ganz schwierigen, misslichen Situationen immer wieder befreit gehabt. Er wusste, dieser Gott meint es grundsätzlich erstmal gut mit mir. Aber jetzt, das ist doch schon heftig. Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Er soll ihn hingeben. Als Gott das zu Abraham sagte, hat er wahrscheinlich erstmal auch gedacht, nee, das kann ja gar nicht sein. Das kann nicht sein. Weil dieser Isaak, den haben die Sarah und ich ja erst bekommen, als eigentlich alles schon so spät war. Es ist doch der sogenannte Sohn der Verheißung, den Gott uns versprochen hatte. Kann nicht sein, dass der uns den nehmen will. Das kann nicht sein. Aber Gott sagt nicht, nee, Abraham, pass mal auf, war ein Spaß. Nee. Der meint das ernst. Der Punkt ist der, nachdem Isaak geboren war, wurde ja Ismael, der älteste Sohn von Abraham, um Isaaks Willen verjagt. Isaak war ja praktisch jetzt die Zukunft für Abraham. Wenn Isaak weg ist, hat er keine Zukunft mehr. Und dazu kommt noch, Gott wünscht sich dieses Opfer als ein freiwilliges Opfer. Und zwar dieser Befehl, nimm hin. Und verbunden mit dem Wort doch bedeutet, ich bitte dich, mach das doch. Mach das doch, opfer deinen Sohn. Die Bibel lehrt uns im 5. Buch Mose und im Buch Micha ganz ausdrücklich, dass Menschenopfer verboten waren. Manche heidnischen Völker haben das damals gemacht, aber Israel war das grundsätzlich verboten. Das kam überhaupt nicht in die Tüte. Aber Abraham soll jetzt seinen Sohn opfern, und zwar auf dem Berg Moria. Und bei diesem Berg Moria, da ist er schon mal gewesen, denn da war ihm der damalige Stadtkönig Melchisedek entgegengekommen. Das war also praktisch das heutige Jerusalem. Da soll er seinen Sohn opfern. Und das hat schon eine ganz große Bedeutung, nämlich hin auf den Herrn Jesus. Denn einige Jahrhunderte später wird der Herr Jesus eben vor den Toren von Salem, von Jerusalem, eben auch sterben müssen. Abraham soll seinen Sohn als Brandopfer opfern. Das Brandopfer war ein Ganzopfer, wo das vollständige Opfer auf dem Altar verbrannt wurde. Es gab Opfer, wo die Priester zum Beispiel was davon bekamen. Vom Brandopfer, da wurde alles Gott geopfert. Und jetzt ist der Abraham in einer ganz schwierigen Situation. Wenn er Gott den Gehorsam verweigert, dann hat er wahrscheinlich in der Zukunft nicht viel von Gott zu erwarten. Auf der anderen Seite, wenn er das macht, was Gott sagt, dann beraubt er sich seiner eigenen Zukunft. Er kann praktisch, wie man so sagt, nur wählen zwischen Pest und Cholera, egal was er macht. Es ist eine Katastrophe für ihn. Wir lesen weiter, 1. Mose 22, 3 bis 8. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich seine Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem Gott ihn gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Als der Abraham diesen Auftrag, seinen Sohn zu opfern, von Gott bekommt, ist er natürlich in einer ganz schwierigen Situation. Er kann verständlich nicht mit seiner Frau Sarah darüber reden. Die hätte das verhindert. Er kann auch nicht mit seinem mittlerweile 37-jährigen Sohn Isaak darüber reden. Der hätte doch auch gesagt: Papa, ich glaube, dir geht's so gut. Also mich zu opfern, nee, bei allem Respekt, das geht nicht. Und er konnte auch den Knechten nicht sagen, weil die Knechten gesagt hätten: Mensch, der Alte, jetzt ist aber total durchgedreht, der will seinen Sohn schlachten, ich glaube noch. Das werden wir verhindern. Auch das total verständlich. Der konnte sich mit niemand bereden, der musste Stillschweigen bewahren. Und dann ist diese kleine Karawane 3 Tage und 3 Nächte unterwegs. Und Abraham wahrscheinlich hat nur einen einzigen Gedanken: Wie soll ich das jetzt hier hinkriegen? Das ist doch zu viel, was Gott von mir hier verlangt. Aber schließlich sind sie angekommen und von der Ferne sehen sie diesen Berg Moria. Und er sagt zu seinen Knechten: Bleibt ihr jetzt hier zurück, und wenn wir, der Knabe und ich, der Knabe war ein 37-jähriger Kerl mittlerweile, wenn wir angebetet haben, dann kommen wir wieder zurück. Und dann irgendwann wird es dem Isaak doch komisch. Und so fragte Abraham: Da sind Feuer und Holz, wo aber ist das Tier zum Brandopfer? Papa, wir haben das Entscheidende vergessen. Wir brauchen doch ein Tier, was wir opfern können. Das geht doch gar nicht. Also was machen wir jetzt hier? Und Abraham sagt: Gott wird sich ein Brandopfer wörtlich ersehen. Vielleicht, so könnte ich mir vorstellen, hatte Abraham diese leise Hoffnung, dass der Kelch vielleicht doch an ihm vorübergeht. Dass er sagt: Gott kann das doch nicht von mir verlangen. Aber dann geht's weiter. Eine unerwartete Wendung. Und als sie an die Stätte kam, da ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich! Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer allen seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Der Abraham baut den Altar auf. Er selbst macht das. Er schichtet Stein auf Stein. Und dann legt er das Holz oben auf den Altar. Und dann heißt es hier im Text, und dann fesselt er den Sohn Isaak. Und das macht er mal so nebenbei. So liest sich das irgendwie. Aber das ist doch nicht der Fall. Könnt ihr euch das vorstellen? Denkt mal an Abraham. Was muss in dem vorgegangen sein, als er diesen Altar baut und das Holz drauf schichtet? Weil er weiß genau, der Junge, der jetzt hier neben mir steht, den ich liebe, der soll darauf jetzt sterben. Und dieser Isaak, als der Abraham kommt und den fesseln will, da hätte er auch, also ich hätte als 37-Jähriger gesagt: Vater, pass mal auf, was gibt denn das jetzt hier? Aber der lässt das geschehen. Der Isaak lässt das auch geschehen. Wie kommt das? Ich denke, auf der einen Seite ist es so, dass damals das Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen ein anderes war, als es heute war. Der Respekt, den in einer patriarchalischen Kultur der Sohn dem Vater gegenüberbringt, ist etwas ganz anderes als heute ein Sohn seinem Vater den Respekt entgegenbringt. Es war eine ganz andere Zeit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Sarai und Abraham ihren Isaak wahrscheinlich zu einem absolut gehorsamen Menschen erzogen haben, mit viel Respekt auch vor seinem Vater. Und dann nimmt der Abraham das Messer in die Hand. Abraham ist wörtlich im Begriff, seinen Sohn zu schächten. Das heißt, er will ihm die Halsschlagader aufschneiden, dass das Blut herausfließt. Und der Isaak stirbt. Das ist die Aufforderung Gottes. Und bis zu diesem Moment hat der Abraham keine andere Wahl. Und wenn wir in den Hebräerbrief schauen, dann können wir feststellen, dass der Hebräerbrief so schreibt, als hätte Abraham das wirklich genau so getan, wie Gott es angeordnet hat. Da steht: Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte, von dem gesagt worden war: Nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Der Isaak liegt da auf dem Holz und der Abraham hat das Messer in der Hand. Abraham, Abraham ist da zu hören. Tu dem Jungen nichts an. Mach nichts. Und interessant ist das Wort, was hier gebraucht wird im Alten Testament. Das gebraucht der Paulus im Neuen Testament, wenn es um Gott und seinen Sohn geht. Da heißt es nämlich in Römer 8, 32, er, der seinen eigenen Sohn wörtlich nicht verweigert, sondern ihn für uns alle in den Tod gegeben hat, wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Gott verweigert seinen Sohn genauso wenig, wie Abraham das tut. Und der Abraham sieht jetzt den Witter im Gestrüpp, der ihm verborgen geblieben war. Und ich bin überzeugt, dieser Witter war vorher nicht da. Den hat Gott da einfach reingesteckt in dieses Gestrüpp. Jemand, der die Welt erschaffen kann, der kann auch einen Witter auf den Berg Moria stellen. Das ist ja kein Thema. Der Abraham, das muss man sehen, der hat wirklich bedingungslos auf Gott vertraut. Aber eins ist auch klar, und das geht aus dem Text nicht wirklich hervor. Eins ist auch klar: Der Abraham hätte seinen Sohn geopfert. Der hätte das wirklich gemacht. Stellt euch das mal vor, viele von euch haben Kinder. Das ist bei einer Tochter ja genau dasselbe. Stell dir mal vor, du solltest dein Kind opfern. Der Gedanke, ich finde ihn fürchterlich. Da will ich doch lieber selbst sterben, als mein Kind hinzugeben, mein eigen Fleisch und Blut. Kein halbwegs normaler Mensch würde das anders sehen. Und was auch nicht berichtet wird, das ist das Gespräch, das doch mit Sicherheit zwischen Abraham und Isaak stattgefunden hat, nachdem der den wieder losgebunden hat. Papa, sag mal, hättest du mich wirklich umgebracht? Sei mal ehrlich, hättest du es wirklich gemacht? Und Abraham hat gesagt, ja. Die Zeit damals war anders, aber ich stelle für mich einfach so die Frage, wie hätte ich auf meinen Vater reagiert, wenn der zu mir gesagt hätte, ich hätte dich geopfert, ich hätte dich umgebracht. Ich hätte dich für Gott geopfert. Denkt euch selbst dazu was. Der Abraham war losgezogen, um ein Opfer darzubringen, und er hat dieses Opfer im Prinzip, wenn man es genau nimmt, 3 Tage lang gebracht. 3 Tage lang, die diese Karawane von Beersheba unterwegs war, bis zum Berg Moria. 3 Tage, in denen Abraham mit Sicherheit mit jedem Schritt nur daran gedacht hat, was da vor ihm liegt, was er tun soll, was sein Auftrag war. Und trotzdem ist er diesen Weg gegangen. Und es kommt noch zum Schluss. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Weil Abraham gehorsam war, bestätigt Gott nicht nur den Bund, den er mit ihm geschlossen hatte, sondern er erweitert ihn noch. Er soll auch noch Macht bekommen. Er soll in den Toren der Stadt sitzen, also da, wo die wirklichen Entscheidungen getroffen werden. Und als Höhepunkt des Ganzen sagt Gott, in dir, in deinem Namen und damit auch in Isaaks Namen sollen alle Geschlechter dieser Erde gesegnet werden. Und das ist letzten Endes dadurch geschehen, dass der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Was hier in dem Text auch nicht beschrieben wird, ist eben auch die Frage, als die nach 6 Tagen, also knapp nach einer Woche zurückgekommen sind, ob die Sarah da nicht auch mal gefragt hat, na, was habt ihr die Woche über gemacht? Und mit Sicherheit haben die nicht gelogen. Und dann hat das Abraham sagen müssen, du pass auf, also es war so, Gott hatte mir den Auftrag gegeben, den Isaak zu opfern. Und ich möchte nicht wissen, welches Graubelgewitter da über den Abraham hereingebrochen ist. Und ganz ehrlich, wollen wir ehrlich sein, zu Recht. Es ist klar, dass er sich niemand vorher anvertrauen konnte. Aber es ist auch klar, dass die Menschen, die drumherum standen, und ich sag mal, die Sarai hat ja ihren Sohn auch geliebt, dass die mit Sicherheit doch auch sehr erbost war. Zumindest, es steht nicht da, ich stelle mir das aber so vor, und die Sarai wird ja uns ja in der Bibel als eine durchaus resolute Frau beschrieben, und ich kann mir das ganz gut vorstellen. So, jetzt könnten wir hier eigentlich enden. Ihr habt ja gesehen, die Geschichte ist gut ausgegangen. Happy End mag jeder normalerweise. Aber wir müssen uns ja auch die Frage stellen, wie ist es eigentlich mit unserem Isaak? Gibt es in deinem Leben irgendeinen Isaak? Was könnte der Isaak in deinem Leben sein? Dinge, die du vielleicht unbedingt festhalten willst, weil sie dir vielleicht so wichtig und kostbar geworden sind im Laufe deines Lebens, weil du dich daran gewöhnt hast, dass sie sind, wie sie eben sind. Vielleicht ist oder war da beruflicher Erfolg, wo du sagtest, boah, Mensch, ich habe es wirklich zu was gebracht im Leben. Doll, klasse. Für manchen vielleicht sein Auto, dass er sagt, also kannst alles von mir kriegen, mein Auto kriegst du nicht, das ist mein großes Heiligtum, das habe ich mir für teuer Geld vom Mund abgespart. Das will ich auf jeden Fall behalten. Oder vielleicht eine Begabung. Vielleicht, nur mal als Beispiel, hat dir Gott die Begabung gegeben, dass du wunderbar singen kannst. Und dann kriegst du vielleicht eine Halsentzündung und auf irgendwelche Weise wird es nicht mehr gut mit der Halsentzündung. Du kannst vielleicht nicht mehr singen. Was dann? Oder denk mal an deine Gebrechlichkeit. Wenn ich jetzt so kleine Jungs sehe hier, unseren David, der ist jung, dynamisch, erfolglos, der hat das ganze Leben noch vor sich, der kann noch was erreichen, der kann sich biegen und drehen und machen und tun, ja. Aber also ich mit 53 kann das schon lange nicht mehr so und manche von euch haben sogar schon die 90 überschritten, die werden das erst recht nicht mehr können. Früher war man vielleicht jung, dynamisch und hat alles angegangen und alles hat geklappt und geflutscht und dann irgendwann bist du älter und merkst, es zwickt und zwackt überall, der Rücken tut weh beim Aufstehen, ich kann mir die Socken nicht mehr so gut anziehen wie früher. Das kommt. Und es kommt eigentlich bei uns allen. Es ist auch normal, in Anführungszeichen. Aber das muss ich akzeptieren. Das muss ich akzeptieren, dass ich sage, ich kann nicht mehr so wie früher, es ist nicht mehr so. Und ich glaube, nimm mal als Beispiel auch den Beruf. Den Beruf, den du ausgeübt hast oder vielleicht noch ausübst, der dir was bedeutet, der dir wichtig ist, der dir ja ein Stück weit auch eine Zukunftssicherheit gibt, weil du ja dadurch auch dein Geld verdienst. Stell dir mal vor, Gott nimmt dir das. Muss ja nicht Krankheit sein, kann ja sein, die Firma geht pleite oder irgendwas, gibt ja so viele Möglichkeiten. Stell dir mal vor, Gott nimmt dir das, was dann? Und du hast vielleicht noch 20 Jahre bis zur Rente, also für in Rente zu gehen, ist es vielleicht doch noch ein bisschen früh. Was machst du dann? Stell dir vor, Gott nimmt dir das. Stell dir das vor. Ich glaube, wir Menschen vergessen sehr schnell, dass Gott es ist, der uns das überhaupt erst alles geschenkt hat. Deine Begabung, die du hast, die hast du von Gott bekommen. Deine Möglichkeiten, die du hast, die hast du von Gott bekommen. Wenn du einen Beruf ausüben kannst, dann hat Gott dir die Fähigkeit geschenkt, dass du das überhaupt kannst. Und das ist ein Geschenk, glaubt mir das. Wenn ich einen Job hätte, wo ich irgendwie mathematisch viel arbeiten müsste, das wäre eine Katastrophe für das Unternehmen, wo ich arbeite und für die Menschen, die mit mir arbeiten müssten, weil ich mathematisch total unbegabt bin. Ich bin fast minusbegabt mathematisch. Ist aber nicht schlimm, ich bin ja Pastor geworden. Ist ja nicht schlimm und ich kann einen Taschenrechner bedienen, das reicht ja dann. Aber es gibt Menschen unter euch, die sind mathematisch einfach begabt, die können das. Warum? Weil Gott ihnen die Begabung geschenkt hat. Ich habe nicht irgendwann gesagt, Herr, pass mal auf, als die Begabung verteilt worden, Mathe brauchst du bei mir nicht, ich mache was anderes. Ich hätte es genauso genommen, versteht ihr? Die Begabung, die ihr habt, ob das beruflich ist, ob das privat ist, das ist alles von Gott geschenkt. Es gibt Menschen, die können mit dem Bügeleisen nichts anfangen. Es gibt aber auch Menschen, die können unglaublich sauber bügeln. Und es ist eine Begabung, es ist ein Geschenk Gottes. Wir lesen in Römer 11, oh welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Natürlich ist das, was Gott hier einem Abraham zumutet, eigentlich kaum zu ertragen. Man kann sich das gar nicht vorstellen und man will sich das auch gar nicht vorstellen. Und darum nochmal die Frage, darf Gott dir Dinge, die er dir geschenkt und gegeben hat. Darf er dir das auch wieder nehmen? Da hadert er manchmal ganz schön mit. Ich hadere manchmal gewaltig damit, dass ich nach meinem Schlaganfall meine rechte Hand nicht richtig bewegen kann. Ich wollte mir eben ein Taschentuch hier aus der Hosentasche holen. Das hat nicht geklappt. Warum? Weil ich nicht genug Gefühl habe, um das genau fühlen zu können. Die haben mir zwar gesagt in der Reha, das kommt alles wieder zurück. Herr Pustekuchen, es kam nicht zurück, es ist nicht zurückgekommen, es ist halt so. Es ist nicht dramatisch, ich kann damit 100 Jahre alt werden. Ja, darum geht's nicht. Aber Tatsache ist, manchmal hadere ich damit, weil ich denke, Menschenskinder, ich habe Reha gemacht, ich habe Ergo gemacht, ich habe dieses und jenes gemacht und alles versucht und alles versucht und es ist nicht ganz geworden. Warum, Herr, lässt du das nicht wieder so sein, wie es vorher war? Ich bin kein Abraham. Das ist mein Problem. Ich bin kein Abraham. Ich bin keiner, der sagt, oh ja, der Herr hat es genommen, der hat das Recht dazu. Natürlich hat er das Recht dazu. Aber ihm das zuzugestehen, ist was ganz anderes. Und darum glaube ich zum Beispiel, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir Gott einfach auch alles das sagen, was uns fehlt. Egal, was das ist. Egal, was Gott dir vielleicht genommen hat, dem darf ich das sagen. Und dieser Gott hält das aus. Der hält es aus, dass ich ihm sage, Herr, ich komme nicht gut damit klar, dass ich im Alter nicht mehr so kann, wie das früher war. Das fällt mir schwer zu akzeptieren und ich kann es nicht gut. Und dieser Gott hält das aus. Dieser Gott ist ein liebender Vater. Mein Sohn kann sich bei mir jeden Tag beschweren, aber ich halte das aus, weil es mein Sohn ist, weil es mein Kind ist. Und wenn ich es aushalte, mit einer kurzen Zündschnur, dann doch erst recht Gott, der sich mit aller Liebe mir und dir offenbart. Es ist mit Sicherheit klar, dass Gott niemals von uns so etwas Ähnliches wie vom Abraham verlangen wird. Das war einmalig, das sollte den Herrn Jesus vorschatten, der ja wirklich dann letzten Endes gestorben ist. Aber manchmal haben wir auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Manchmal werden wir eben von Gott auch herausgefordert. Und vielleicht sagt Gott zu dir, ich möchte gerne, dass du an der einen oder anderen Stelle dich in die Gemeinde investierst und einbringst und nicht nur sonntags. Hat Gott das Recht? Darf er das? Ja, ich habe so viel zu tun. Ich schaffe das alles gar nicht. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Diese Argumentation ist vollkommen richtig. Das weiß auch Gott, der hat ja die Zeit geschaffen. Aber wofür du die 24 Stunden verwendest, da darf der auch mitsprechen. Vielleicht sagt er auch, pass mal auf, da ist ein Mensch, wo ich genau weiß, mit dem kommst du nicht klar, ich möchte bitte, dass du dem vergibst. Und da sind wir Menschen ja wunderbar drin. Da sind wir Menschen wunderbar. Wir können uns über Jahrzehnte hinweg merken, wer uns irgendwann mal in der Schule einen Klicker gestohlen hat. Du hast mir damals meinen Klicker gestohlen, diesen rot-weiß-blauen, den nur ich hatte. Du warst. Da erinnern wir uns dran. Was Gott uns in der Zwischenzeit alles geschenkt hat, das ist längst vergessen. Abgehakt, Dankeschön, angenommen. Aber den Klicker, den hat der mir genommen, das weiß ich wie heute. Das weiß ich noch ganz genau. Mein Bruder hat mir irgendwann mal, da waren wir noch beide sehr jung und klein, da hat er mir hier ins Bein gebissen. Sieht man heute noch die Bissnarbe. Ja? So arg hat er gebissen. Und wenn ich irgendwann nicht ihn ärgern will, dann rufe ich ihn an und sage, Basti, weißt du eigentlich noch, dass du mir ins Bein gebissen hast, dass man die Wunde heute noch sieht, dass er noch da ist? Ja? Er erzählt dann immer, ich hätte ihm ein Matchbox-Auto an den Kopf geschmissen. Ich sage dann immer, Junge, damit erklärt sich manche Erschütterung bei dir. So ist es halt. Ja? Aber versteht ihr, was ich meine? Du erinnerst dich an Sachen, die sind 40 Jahre zurück. Und das ist natürlich bei meinem Bruder jetzt, wir machen unseren Spaß miteinander, das ist nicht schlimm. Aber versteht ihr, man erinnert sich daran, obwohl es total blemblem ist. Vielleicht mutet dir Gott auch zu, dass du mit der Krankheit, die du hast, oder mit deiner Gebrechlichkeit, mit der du nicht so gut klarkommst, einfach auch zu leben. Und sagen, lern damit zu leben und du kannst mir auch dadurch die Ehre geben, dass du das einfach auch erträgst, dass es ist, wie es ist. Und da muss ich immer neu die Entscheidung treffen, ob ich das, was Gott mir zumutet, was er mir auferlegt, ob ich es annehmen will oder ob ich es nicht mache. Und ein ganz großes Problem, das wir heute haben, und das ist, ein Problem, das meines Erachtens erst in den letzten 10, 15 Jahren so richtig akut geworden ist, das ist unser Gefühl. Viele Menschen treffen heute ihre Entscheidungen nach Gefühl und nicht mehr nach Regeln oder bestimmten Prinzipien, die sie selbst für ihr Leben vielleicht mal eingerichtet haben. Und letzten Endes steckt dahinter nur eine Frage, habe ich Lust dazu oder habe ich keine Lust dazu? Wenn ich Lust habe, mache ich was, wenn ich keine Lust habe, mache ich es halt nicht. So einfach scheint es zu sein. Aber wenn ich mich an Gott und seinem Willen für mein Leben orientieren will, dann muss ich eben auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen, und zwar ganz rationale Entscheidungen und nicht nach Gefühl. Ihr Lieben, du kannst bei vielen Dingen im Leben nach deinem Bauchgefühl gehen, und in der Regel wird es ja auch halbwegs stimmen, vielleicht sogar. Aber wenn es um Gott geht, ist das Gefühl ein ganz miserabler Ratgeber, weil bei Gott geht es nicht nach Gefühl, da geht es nach seinen Aufträgen, die er uns gibt. Wenn du mit Gott nach Gefühl umgehst, dann wirst du immer scheitern, da wirst du nämlich immer nur das machen, wo du sagst, da habe ich gerade Lust zu, und nicht dazu hat mich Gott beauftragt. Gefühle sind kein guter Ratgeber, wenn es um Gott geht. Du kannst ein Gefühl haben und sagen, ach, heute habe ich mal Lust, dieses oder jenes zu essen zum Mittag oder dieses oder jenes zu machen. Da kannst du nach Gefühl gehen. Aber wenn es um Gott geht, da geh nicht nach deinen Gefühlen. Da geh nach seinem Wort und nach dem, was er dich erkennen lässt. Und dann triff einfach auch mutige Entscheidungen. Mutige Entscheidung in dem Sinne, dass du sagst, es geht nicht nach Lust und Gefühl, es geht darum, was ist Gottes Platz für mich? Wo ist sein Platz? Und ihr lieben Gott wird euch nicht heute diesen Morgen jenen Platz zeigen. Was ist Gottes Platz für mich? Wo will der mich haben? Und da ist auch sein Auftrag zu finden. Es ist ganz eindeutig so, dass es nicht immer leicht ist, mit den Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, umzugehen. Und das bringt uns manchmal bestimmt an unsere Grenzen. Es fällt uns einfach schwer, zum Beispiel, wenn Gott uns etwas nimmt, was uns vielleicht lieb geworden oder wichtig geworden ist, und er sagt, ich will dir das jetzt nehmen. Es ist seine Entscheidung. Und auf der anderen Seite fordert Gott uns immer wieder zum Gehorsam auf und gibt uns Platzanweisungen, wo er uns in diesem Leben haben will. Und manchmal muss ich, um diese Platzanweisung einzunehmen, regelrecht über meinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, ich bin bereit, den Weg mitzugehen, den Gott mich jetzt führt. Ich bin bereit, mitzugehen. Aber wir dürfen sicher sein, dass wir vielleicht gerade dann, wenn wir bereit sind, ihm gehorsam zu sein, ganz besonders seinen Segen erleben werden. Vielleicht sogar lässt sich Gott da, wo ich ihm gehorsam bin, am größten und stärksten erleben. Und ich möchte schließen mit Worten aus 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel kostbarer ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Könnt ihr glauben, dass es so ist? Gott mit euch. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns alle kennst und lieb hast. Und du kennst auch unsere Herausforderungen, denen wir vielleicht permanent oder auch nur punktuell an manchen Situationen unseres Lebens begegnen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, damit in einer guten Weise umzugehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einfach auch immer wieder neu uns auf dich zu konzentrieren und Entscheidungen zu treffen, die letzten Endes dir die Ehre geben. Bitte hilf uns dazu. Und Herr, da wo wir vielleicht auf dem Weg von Ungehorsam sind, da möchte ich dich bitten, dass du uns in deiner Liebe zurückrufst auf den Weg mit dir und dass wir dann wieder neu auf den Segenswegen gehen, auf die du uns setzt. Danke dafür, dass wir immer mit dir rechnen dürfen, Herr. Amen. Wir singen jetzt nochmal, ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber es wird vorne angezeigt, singt einfach mit.